Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Da sind wir wieder und grüßen euch alle sehr herzlich und setzen heute als erstes die schwarz-rot-goldene Brille auf. Die Männernationalmannschaft hat mit ungefährdeten Siegen gegen die Schweiz und die Türkei den Weg zur Euro 26 planiert. Und dabei hat Kai Häfner, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen, Goodbye gesagt. Das muss nämlich mehr als eine Randnotiz sein. Mit EM-Gold 2016, Olympiasilber in Paris und Bronze in Rio in der Vitrine verabschiedet sich ein wirklich toller Sportsmann und Mensch aus der Nationalmannschaft. Und heute kümmern wir uns um den Nachwuchs, um die U21 zum Beispiel und um das Thema Inklusion und haben dafür ein absolut perfect Match. Martin Heuberger, den erfolgreichsten Juniorentrainer, den der DHB je hatte und bei dem Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung Teil des Familienalltags sind. Hier ist die erste Sieben, Folge 27, präsentiert von der Harting Technologiegruppe mit dem erste Sieben Innovationsbeauftragten Westen und Hausmeister Schwalb.
Das ist doch ein Match. Jawohl, weil du recht hast, genau. Geht es so los schon wieder? Du kannst
ja,
das.
Ja, aber da haben wir doch eine gute Aufteilung. Nix. Also ich eher so im Hintergrund, Innovation, Fortschritt, Ja. Also eher einer so ein bisschen übergeordnet. Und du, da sehe ich dich auch in deiner Rolle so ein bisschen der
für. Ich derjenige, der die Kinder nicht in die Sporthalle lässt, oder? Der sagt, Training fängt erst um 16 Uhr an, es ist 15.58 Uhr, bleib bitte draußen. So siehst du mich, gell? Nein, genau. So bin ich nicht. Hallo, schön, dass es wieder losgeht, ich freue mich.
Yes, Sir.
Ich glaube, wir haben tolle Themen heute.
Unbedingt.
Und Nationalmannschaft haben wir auch, 2 Siege eingefahren. Also das ist schon klasse. Gegen die Schweiz überragend, um gleich mal zum Thema zu kommen. Gegen die Türkei, ja, okay, gewonnen, fertig, aus.
Mit
Schnell
Hängen
nach
und
Hause.
Würgen, sagt man da, ne?
Ja, das war halt klar. Wenn du weißt, du gewinnst, ist immer nicht ganz so einfach. Dann gibt es den einen oder anderen, der schon mal ein Schrittchen weniger macht. Leider Gottes ist das so. Aber das kommt halt vor. Gegen die Schweiz war natürlich eine Sensation. Wir haben sie ernst genommen. Die haben ja grundsätzlich auch wirklich eine gute Mannschaft, aber chancenlos, wirklich auch von Anfang an dominiert. Unglaubliche Wurfausbeute, muss man auch mal sagen. Einfach stark gespielt, wirklich.
Und hast du Andi Schmid beobachten können? Ist ja auch noch nicht so lange im Amt als Schweizer Nationaltrainer.
Ja, ich habe jetzt nicht explizit drauf geachtet, aber es war kein schöner Nachmittag oder kein schöner Abend für ihn, sagen wir es mal so. Wenn du dann versuchst, alles Mögliche noch rumzudrehen und zu machen und du merkst, dass dein Werkzeug als Trainer, die Werkzeugkiste immer leerer wird und es ändert sich nicht so richtig was, dann ist natürlich nicht schön.
Sei doch Werkzeugkiste Hausmeister, das passt.
Ja, siehste, ja klar, du hast mich ja jetzt in die Ecke reingeschaufelt. Oder hast du schon mal einen Hausmeister mit einer Werkzeugkiste gesehen? Die rufen doch nur an, oder? Ich dachte, die rufen nur jemanden, der eine Werkzeugkiste hat. Oh Gott, ich glaube, alle Hausmeister dieser Welt werden mich jetzt mit Schimpf und Schande davonjagen.
Aber es heißt ja auch nicht mehr Hausmeister, sondern Facility Manager heutzutage, oder? Kann das sein?
Stimmt. Ja, klar.
Ja, es führt natürlich auch so ein bisschen zurück auf unseren heutigen Partner, die Harting Technologiegruppe. Kerngeschäft industrielle Verbindungstechnik mit Stammsitz im ostwestfälischen Espelkamp. Die sind ganz eng verbunden mit GWD Minden und Premium-Partner des DHB, also wirklich ein Unternehmen, das Handball lebt, Schwalbe. Thema Talents. Was ist denn für dich als Trainer die größte Herausforderung in der Arbeit mit jungen Menschen, mit in deinem Falle Jungprofis?
Eine Herausforderung, du weißt, ich korrigiere dich ungern, aber eine Herausforderung ist es eigentlich nicht. Das ist echt ein Riesenspaß, weil du bei jungen Menschen natürlich schon auch auf offene Ohren stößt und die halt auch für Ideen zugänglich sind und die sich gern weiterentwickeln wollen. Und die sind noch nicht so in ihren eigenen Abläufen so gefangen, sondern die versuchen wirklich zuzuhören und was zu machen. Das macht viel Spaß. Man darf nur nicht den Fehler machen, dass man glaubt, dass wenn man einmal was gesagt hat, dass das dann auch sofort für alle Zeiten so umgesetzt wird. Ja, das ist so, das passiert dann an diesem Tag, aber wenn du 2 Tage später drauf guckst, macht er wieder genau das, was er nicht machen sollte. Also du musst nachhaltig daran arbeiten, aber das ist natürlich toll. Aktuell haben wir ja hier in Erlangen auch so einen Jungen, den Tim Gömmel, rechts außen. Also ich unterhalte mich sehr gern mit ihm, weil junge Leute haben auch eine klare Ansage, muss man auch sagen, heutzutage. Und da kriegt man eine Antwort, aber sie wollen sich auch weiterentwickeln. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Also von daher, das ist für mich der Spaß am Job. Das macht für mich Spaß, mit jungen Leuten in der Halle versuchen, ja, im Handball den einen oder anderen Schritt weiterzukommen. Finde ich klasse.
Gab es denn in deiner Trainerkarriere einen, keine Ahnung, 17, 18, 19-Jährigen, wo du wirklich gemerkt hast, alles klar, das wird mal ein Highflyer und so ist es dann auch gekommen?
Muss ich sagen, hatte ich sogar einige tatsächlich.
Ja, sag.
Ja. Ja, fangen wir mal an. Mich hat mal einer angerufen, da war ich noch Trainer bei SG Wallau-Massenheim, ruft mich von TuS Oberburg, der Trainer, an und sagt, ah, ich habe hier einen Jungen, der muss mal bei euch da ein bisschen mitmachen. Also ja, komm, bist ein guter, klasse, schick den mal vorbei. Dann kam der in die Halle und hat es gemacht, ist der da durchgerannt. Da habe ich gesagt, oh, der ist aber schnell, der kann aber was. Das war der Dominik Klein zum Beispiel. Ja, also der dann beim THW Kiel 12 Jahre gespielt hat. Als dann natürlich auch der nächste, der ja, 2021 kam ja auch in die Halle rein, den haben wir allerdings geholt, weil wir wussten, es ist ein Talent, aber der Domagoj Duvniak, ja, auch unglaublich, guckst du hin, sagst du, der ist mit 21 schon so ein guter Spieler, noch ein paar Stellschrauben hinterherziehen und dann geht das schon. Ja, geht's weiter. Ich hatte ja damals diese jungen Wilden, den Wallau, das waren ja ganz viele, das war ja Immel, Weber, Christian Rose, Pascal Hens, bei alle, das waren ja alles so junge
Ja.
Kerle. Also da waren schon einige Talente dabei. Definitiv.
Dann würde ich vorschlagen, holen wir einen dazu, der sich vielleicht noch ein bisschen besser mit Talenten auskennt als der aktuelle Trainer des HC Erlangen. Er war Bundestrainer zwischen 2011 und 2014 nach Heiner Brandt und vor Dagur Sigurdsson. Als Juniorentrainer hat er einen Titel nach dem anderen abgeräumt, insgesamt 6 WM- und EM-Titel. Zuletzt U21-Weltmeister 2023 in Deutschland, unter anderem, das wissen wir noch, mit Renas Uschins, Justus Fischer, David Späth und so weiter und so fort. Hier ist Martin Heuberger.
Ja, hallo zusammen.
Hi.
Hallo, hallo Martin. Schön, dich zu hören. Geht's dir gut?
Ja, mir geht's gut soweit. Ja, ich hatte ja letzte Woche auch wieder das Vergnügen, mit jungen Talenten unterwegs zu sein. Das hat Spaß gemacht. Und wenn man dann am Ende auch noch die Spiele gewinnt, dann ist natürlich umso schöner.
Ja, klär uns doch mal auf, Martin. Das ist natürlich eine ganz schön knifflige Angelegenheit, die U-Mannschaften zu trainieren, weil sie halt alle 2 Jahre sozusagen einmal komplett wechseln.
Das stimmt, aber darin liegt ja auch genau der Reiz meiner Aufgabe, dass ich alle 2 Jahre einen komplett neuen Spielerkader bekomme und kann versuchen, da die auf ihrem leistungssportlichen Weg zu begleiten. Das macht mir viel Freude und ich kann den Martin, ich habe gerade das Vorgespräch gehört, ich kann Martin wirklich nur bestätigen, man muss da wirklich tausendmal den Jungs was sagen, bis es dann irgendwann mal sitzt. Aber umso schöner ist es dann, wenn man am Ende erkennt, nach diesen 2 Jahren, dass sie doch vieles mitgenommen haben aus der Juniorenzeit, und wenn sie dann so schnell wie jetzt beispielsweise Renas Uschins dann direkt an die Tür von der A-Mannschaft klopfen können und dort schon für Furore sorgen, dann bestätigt das einen in der Arbeit und macht einfach viel Freude.
Ja, Glückwunsch. Also Glückwunsch dazu, Glückwunsch zu den ganzen Titeln und allem. Wie ist das jetzt, wenn du mit den Jungen arbeitest bei dir? Ist das wichtig, die Titel zu holen oder ist es wichtig, die Ausbildung oder wie ist die Gewichtung da? Weil das ist immer so ein bisschen, finde ich, bei jungen Spielern, ja, holt man eine Mannschaft zusammen, die jetzt Titel gewinnt oder holt man eine Mannschaft zusammen, die aus Spielern besteht, die später in der A-Nationalmannschaft spielen können, aber vielleicht jetzt noch nicht so gut sind? Wie liegt da dein
Also
Augenmerk?
meine Hauptaufgabe ist natürlich schon, Spieler zu entwickeln, ganz klar, mit Blick auf die Nationalmannschaft natürlich, aber auch auf die Bundesliga. Da legen wir schon einen großen Schwerpunkt drauf. Das heißt, bei uns im Training wird gar nicht so viel Taktik immer wieder gespielt im Training, sondern wir beschäftigen uns schon viel auch mit dem individuellen Training und Kleingruppentraining und versuchen dadurch eben die Spieler besser zu machen. Und ich sage dann auch, wenn die Spieler halt entsprechend gut ausgebildet sind, individuell, dann hat man auch schlussendlich als Mannschaft großen Erfolg. Und so versuchen wir schon jetzt seit Jahren eben diesen Spagat hinzubekommen, nicht zu viel Taktiktraining zu machen, sondern die Jungs mehr oder weniger immer wieder auch durch individuelles Training zu fördern und zu fordern. Und dann, ja, das ist uns bisher recht gut gelungen in den letzten Jahren. Und man sieht es jetzt halt aktuell, gerade im aktuellen A-Mannschaftskader, wie viele junge Talente jetzt dabei sind. Und das macht einfach große Freude. Es sind in den letzten Jahren halt über die Liga dann auch sehr viele Leistungszentren entstanden, wo halt sehr leistungsorientiert mit hauptamtlichen Trainern gearbeitet wird. Und auch das merkt man an der Spielerausbildung, dass die Jungs halt auch schon zu uns kommen und schon deutlich besser sind, als es vielleicht noch ein paar, vor ein paar Jahren war.
Genau, darauf wollte ich auch raus, denn kannst du dich daran erinnern, früher gab es ja auch ganz oft die süddeutsche Auswahlen, so gerade wo du herkommst aus dem Südbadischen, die haben super geil zusammen Handball gespielt, waren alle ja halt tolle Handballer, aber es war klar, dass es wahrscheinlich keiner von ihnen in die Bundesliga oder in die Nationalmannschaft schaffen würde, aber die haben natürlich trotzdem als Mannschaft abgeräumt. Das gibt es heute so in diesem Ding nicht mehr, oder? So in dem Ländervergleich, dass du da sagst, ja, die arbeiten mehr als Mannschaft, die arbeiten mehr individuell. Da versucht ihr schon drauf zu schauen, ne?
Natürlich versuchen wir auch als DHB, das den Landestrainern mit auf den Weg zu geben, dass sie halt sich primär um die individuelle Förderung der Spieler kümmern sollen. Aber dann sieht man natürlich auch schon deutlich, wenn halt beispielsweise von 12 Spielern 10 aus Berlin kommen, in dieser Mannschaft, da funktioniert dann das Mannschaftsspiel natürlich schon deutlich besser, ganz klar, weil die sind einfach eingespielt, weil sie Tag für Tag im Verein zusammenspielen. Und das hat natürlich dann auch schon große Vorteile für diese Landesverbandsmannschaft. Aber wie gesagt, schlussendlich geht es darum, eben möglichst viele Spieler nach oben zu bringen. Und da ist halt die individuelle Ausbildung schon das Maß aller Dinge für uns.
Sind denn da irgendwelche Fördergelder damit verbunden, dass man, sag ich mal, einen Landespokal gewinnt oder irgend sowas?
Also so, das Fördersystem war früher ein bisschen anders. Da gab es tatsächlich für die Platzierungen bei diesen Turnieren Fördergelder des Bundes. Mittlerweile hat man aber das erkannt und auch da haben wir maßgeblich dazu beigetragen, glaube ich auch, dass solche Fördergelder auch nach individuellen Gesichtspunkten verteilt werden. Das heißt, wenn Spieler dann wirklich tatsächlich oben ankommen, dass dann auch dafür Gelder unabhängig an der Platzierung, die der Spieler erreicht hat, dann mit seiner Mannschaft, dann auch gezahlt werden.
Finde ich super. Hab da genau den richtigen Weg. Weil das ist nämlich nur mal so, das ist ganz schwierig in der Jugend, ja. Da willst du als Mannschaft Erfolg haben oder willst du Spieler für die Bundesliga ranbringen? Da muss man wirklich immer so einen Spagat machen. Das finde ich gut, dass er das so gelöst hat.
Ich würde noch mal gerne auf die U21-Weltmeister von 2023 zurückkommen. Das war ja wirklich außergewöhnlich. Also nicht nur die drei von mir eben genannten, sondern auch noch Lichtlein, Freihöfer und viele andere, Lasse Ludwig, die auch jetzt wirklich im Profi-Handball schon Spuren hinterlassen haben. Hat man da nicht den Impuls, Martin, letztlich immer wieder weiterzumachen mit denen? Also du wusstest ja klar, jetzt ist es halt bald wieder mit denen vorbei, aber auf so einem Top-Level so eine Mannschaft zu trainieren, das macht ja auch unfassbar viel, viel Freude, oder?
Ja, also das mit dieser Mannschaft im letzten Jahr nach der Weltmeisterschaft, das dann so abrupt zu Ende war nach der WM, das hat schon ein bisschen wehgetan und ich schaue immer wieder mit Wehmut da zurück, muss ich sagen. Oder auch wenn ich in der Max-Schmeling-Halle bin, erinnere ich mich sehr gerne an dieses WM-Finale im letzten Jahr. Das war schon ein absolutes Highlight, auch für mich als Trainer, was man nicht alle Tage erlebt. Aber mein Job ist es nun mal, alle 2 Jahre halt eine neue Mannschaft zu formen und Spieler zu weiterbringen. Deshalb kann ich mich ganz gut mit dieser Aufgabe arrangieren. Und ich habe ja jetzt schon doch viele Doppeljahrgänge gehabt über meine doch relativ lange Zeit beim DHB. Und das macht mir immer wieder von neuem Spaß, Spieler kennenzulernen, sie praktisch von der Pike auf über Spielbeobachtung, Videos anzuschauen und dann ihre Stärken und vielleicht auch noch Potenziale mal zu identifizieren, um dann sie entsprechend in diesen 2 Jahren halt weiterzuentwickeln.
Und wie gehst du da vor? Also hast du, wenn du sie zum ersten Mal zusammen hast, bestimmte Abläufe, Routinen, so ein Programm, was du immer wieder spielst, um sie kennenzulernen, um sie einzuordnen?
Ja, es ist ja nicht so, dass ich sie dann von einem Tag auf den anderen plötzlich bekomme. Ich beobachte ja auch schon vorher. Ich fahre zum Beispielsweise mit der Jugendnationalmannschaft regelmäßig zu den großen internationalen Turnieren. Bin da dabei und kann mir da schon den ersten Eindruck verschaffen. Ich bin bei unseren Sichtungen dabei bei Länderpokal etc., wo ich so die Talente dann immer wieder sehe. Und es ist dann für mich immer wieder spannend, wenn man so ein Talent mal ein halbes Jahr nicht gesehen hat, was ist da passiert oder was ist nicht passiert. Und da mache ich mir schon so meine Notizen von den ersten Tagen, wo ich sie sehe. Und dann, wenn ich sie natürlich bekomme, dann führe ich natürlich auch Gespräche mit den Jungs, weil ich möchte sie ja auch privat ein Stück weit kennenlernen, ihre Charaktere. Das ist für mich auch ganz wichtig im Teamsport, weil ja, ob sie egoistisch sind, ob sie Teamplayer sind und solche Eigenschaften sind für mich auch ganz wichtig im Mannschaftssport. Und da versuche ich halt auch über Gespräche, Telefonate mit Trainern auch, mit den Heimtrainern zu sprechen, um halt, wie gesagt, so ein Talent möglichst gut kennenzulernen und dann aber auch im Training mit ihnen arbeiten zu dürfen.
Wenn du jetzt, ich muss jetzt eine saublöde Frage stellen, weil ich bin ja für das Dusselige hier ein bisschen zuständig, wie ich gehört
Keine
habe.
blöde Frage.
Sag mal einen Namen von einem Spieler, dem du es eigentlich jetzt nicht zugetraut hättest und der eine richtig große Karriere gemacht, der sich so entwickelt hat, also, wie, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also gibt es ja immer mal wieder. Ich hatte damals zum Beispiel Jan-Olaf Immel, muss ich mal einfach sagen, Eike habe ich gedacht am Anfang. Ja, aber der hat ja, ich meine, der hat im EM-Finale acht oder im Halbfinale 8 Tore gemacht. Das war der große Nationalspieler geworden. Hast du so jemanden, wo du sagst, dem hätte ich es jetzt echt nicht zugetraut? Oder waren
Also
es immer
direkt kann
Leute?
ich gar nicht sagen, wo ich aber doch überrascht bin über diese Entwicklung war bei Renas Uscins,
Ja.
muss ich ehrlich sagen. Also Renas, ja, ist ja schon die ganze DAB-Karriere hat er durchlaufen im
Aber so, wie er
Nachwuchsbereich.
sich jetzt präsentiert, oder?
Ja, also das war schon, er hat auch bei uns schon bei der Weltmeisterschaft, bei der U21 WM letztes Jahr wirklich tolle Spiele gemacht. Und war dort schon auch Leader in unserer Mannschaft. Aber was er jetzt nochmal für einen Sprung gemacht hat, innerhalb dieses Jahres oder schlussendlich war es ja ein halbes Jahr nach der WM, weil er war letzten Endes verantwortlich. Er hat uns fast allein zu Olympia geschossen im März letzten Jahres, kann ich mich noch gut dran entsinnen. In diesen Spielen gegen Österreich und Kroatien vor allen Dingen hat er phänomenale Spiele gemacht. Wie da die Entwicklung vorangeschritten ist, also das hat mich wirklich überrascht, wenngleich wir schon gesehen haben, dass er Talent hat.
Er hat ja im Alleingang die Franzosen geschlagen bei den Olympischen Spielen. Im
Jawohl.
Viertelfinale. Ah ja, also, oder? Habe ich das falsch? Ich habe nicht viel Ahnung von Handball, aber
Gut, schlussendlich durch eine
das war.
Dümmlichkeit der Franzosen selber kann man nicht anders sagen, aber ja, im Nachhinein fragt dann keiner mehr. Und Renners hat da halt überragend gespielt, hat glaube ich auch zwei Stelle getroffen.
Also sicher, hat ja
Und
vorher uns
das
auch die
war
ganze Zeit
schon.
im Spiel gehalten und in der Verlängerung macht er ja auch die Dinger.
Ja.
Also das war ja nicht nur das letzte Tor, das war ja das Gesamtpaket, war ja völlig irre. Und er ist ein Spielertyp, der natürlich auch, wenn nichts geht, hilft er. Und das sind die herausragenden Persönlichkeiten, die du brauchst in der Mannschaft. Denn ganz häufig beißt sich ja so ein Angriff auch mal fest und passiert nichts. Und irgendwie hast du das Gefühl, in dem Angriff machen wir kein Tor. Und dann kommt so einer wie er und haut das Ding aus der Sicht am Kopf vorbei oder wie auch immer und alle denken, ach, wir sind aber tolle Handballer, haben wir ein schönes Tor gemacht.
Ja, das ist genau dieses Besondere an Renners, dass er halt Leistung bringt, wenn es drauf ankommt. Und sowas haben nur wenige Spieler, die genau dann ja, performen, sage ich, wenn es wichtig ist in Spielen. Renners hat auch Spiele, wo es vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist. Also jetzt auch in der Türkei war es vielleicht nicht ganz so toll, aber ich bin mir sicher, wenn nur der Mann gewesen wäre und der Druck größer geworden wäre, hätte er sicherlich noch mal mehr Verantwortung übernommen. Und hätte da sicherlich auch die entscheidenden Akzente noch setzen können. Aber das hat ihn bisher immer besonders ausgezeichnet, dass er dann halt die Verantwortung übernommen hat. Ich kenne aber auch viele Spieler, die ja sogenannten Trainingsweltmeister, Martin, das
Na
wirst du selber
klar.
aus deiner Trainerkarriere sehen,
Klar.
wie manche im Training performen. Da denkst du, die reisen am Wochenende alles zusammen. Und wenn es dann eng wird, ja, dann sieht man sie plötzlich nicht mehr. Und solche Typen haben wir natürlich auch. Aber Renas zählt da schon zu diesen
Ja,
Ausnahmespielern,
absolut.
ganz
Und
klar.
wenn du jetzt den jungen Martin Heuberger drin, ich muss sagen, Martin war, jetzt charakterisiere ich den jungen Spieler Martin Heuberger. Pass auf, jetzt geht's los. Kampfstark, hat wirklich es geschafft, dass da unten im Südbadischen sich Mannschaften länger in der Bundesliga gehalten haben, als sie eigentlich hätten sollen. Ja, wirklich, war unglaublich gut. Kampfstark im Angriff, ja. Ich sage, die Sperren waren so, ja, und die Wurfaus war aber auch so gehobenes Niveau, aber jetzt nicht absoluteste Spitzenklasse. Aber natürlich ein Spieler, den man immer ganz klar gern in seiner Mannschaft gehabt hat, hundertprozentig. Was hättest du denn dem jungen Martin Heuberger mit auf den Weg gegeben, als wenn du ihn als Juniorentrainer gehabt hättest?
Also ich glaube, wenn ich ihn als Juniorentrainer gehabt hätte, hätte ich nie gedacht, dass der was wird. Ich selber kann ja jetzt für mich sprechen. Ich war ja bis zur A-Jugend-Torhüter. Und als dann erst Armin Emrich, der damals beim TuS Oderwald angefangen hat, der hat mich dann gesehen. Und dann habe ich mal ein Training draußen gespielt und habe eine Saison dann in der A-Jugend noch auf Rückraum links gespielt. Der hat mich da mal gesehen, hat mich dann an den Kreis gestellt. Von daher war ich völlig talentfrei eigentlich.
Siehst
Für
du, habe ich es noch
Handball
schön
zumindest.
ausgedrückt. Siehst du? Ja? Bitte, lieber Kerl. Ja, weiter. Entschuldigung.
Zumindest als Feldspieler, aber ich glaube, Emma hat dann schon einiges aus mir noch herausgeholt, muss ich sagen. Und ja, was ich halt immer konnte, das war, wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100%, gebe immer Vollgas. Und ja, ich habe dann auch in meinen Spielen immer Vollgas gegeben in der Bundesliga. Das hat mir ja dann auch leider zweimal hintereinander auch die Zeitstrafen, der Zeitstrafenkönig eingebracht, weil ich da manchmal zu übereifrig war. Aber das sind so schon meine Charaktereigenschaften, glaube ich, weshalb ich dann tatsächlich ohne großes Talent vielleicht doch das geschafft habe, Bundesligaspieler zu werden und auch ein paar Länderspiele gemacht habe.
Ja, aber ja, nicht ohne großes Talent. Du hast schon Talent gehabt. Es ist manchmal wichtiger, das Talent selber einzusortieren und realistisch zu sein, als irgendwelche von irgendwelchen Sachen zu träumen. Dann kann man nämlich sich auf das fokussieren, was einem wirklich weiterbringt. Und das hast du perfekt gemacht. Also, du warst ein sehr, sehr gestandener Bundesligaspieler und auch ein guter Nationalspieler. Also, jetzt, das muss man schon ins rechte Licht rücken. Definitiv.
Einmal
Schön.
Schutterwald, immer Schutterwald. Das haben vielleicht auch nicht alle, die uns zuhören, auf dem Zettel. Martin, und wie hast du Schwalbe wahrgenommen damals? Ende der 80er, Anfang der 90er war es ja so.
Schwalbe war schon so ein ja, filigraner Handballspieler, muss ich sagen. Mit unglaublich gutem Auge für die Spielsituation, glaube ich. Und dann sage ich es mal so, mit seinem Mäusehammer, weil ich glaube, das war nicht gerade seine große Stärke, hat er trotzdem immer wieder überraschenderweise auch Tore aus dem Rückraum gemacht. Aber das, glaube ich, lag an seinem geschulten Auge. Gar nicht so sehr die Wurfkraft, war bei ihm da der Vordergrund, sondern er hat tatsächlich ein gutes Auge gehabt für seine Mitspieler. Und ja, Abwehr, war auch nicht so sein Ding, glaube ich. So, er hat nicht so gern seinen Körper eingestellt, so wie ich ihn damals, wahrgenommen habe. Aber alles in allem, ich weiß ja nicht, wie viele Länderspiele, ich glaube, es sind dreistellig, was er gemacht hat. Deshalb, das spricht schon für Schwalbe, dass er was gekonnt hat. Und ich glaube, er war ja auch bei der Silbermedaillengewinnermannschaft damals in LA dabei, unter Simi Schobel damals. Das war schon so diese
Und Bronze
Glücksgeneration, wo sie damals.
98. Hallo, bitte meine Bronze mit der 98 mit einer nicht
Oh, okay.
unterschlagen. Ja.
Ja, aber Silber bei Olympia ist noch
Ist
mal ein
natürlich
bisschen
noch
höher zu
besser.
bewerten,
Ja,
glaube
klar.
ich.
Okay.
Und das war ja damals diese ja, Glücksgeneration, wie sie bezeichnet worden war. Es war schon eine tolle Truppe, glaube ich, die auch sehr viel Spaß zusammen hatte. Und von daher, glaube ich, waren sie schon richtig erfolgreich zusammen.
Alles hat viel Spaß gemacht, aber ja, ich weiß genau, dass so Spieler wie Martin Heuberger sich natürlich überlegt haben, dem Schwalb knallen wir jetzt erstmal eine. Mal sehen, was er dann macht. Also er gehört auch in die Kategorie, die haben mir immer wehgetan, ich armer Kerl, mir wurde immer wehgetan.
Und
Und da
wie hat er denn
wurde
reagiert
ich erstmal auf die
nach?
Probe gestellt. Ja, so war das jetzt. Jetzt erfährst du endlich mal die
Ja, ist ja in
Wahrheit.
Ordnung, aber mich interessiert, wie er reagiert hat. Wahrscheinlich hat er erstmal nach dem Taschentuch gefragt, ne, oder?
Na, hab ich nicht. Nein.
Nee, also ich glaube, er hat es schon abkönnen und er wusste schon, wenn du halt ein besonderer Spieler sein möchtest, dann musst du auch ein paar ja, Schläge manchmal einstecken oder dass du mal ein bisschen härter angegangen wirst. Aber ich glaube, er hat es schon ganz gut verkraftet.
Ja, das glaube ich aber auch. Mich jetzt nicht in so eine Ecke stellen, Herr Westen,
Nein,
ja?
mache ich nicht.
Weil da gehöre
Mach
ich nicht
nicht.
rein.
Ich bin ja, ich bin dafür bekannt, Sachen immer differenziert zu sehen.
Ja, das stimmt.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Ego-Zocker und Teamplayer kommen. Das hattet ihr eben gerade angerissen, weil das finde ich sehr spannend. Schwalbe, vielleicht du als erstes. Wie macht man aus einem Ego-Zocker einen Teamplayer?
Also wenn es wirklich ein Ego-Zocker ist, wird es schwer. Ein bisschen Egoismus gehört dazu, aber ein richtiger Ego-Zocker, ich würde sagen, ich würde aus, es ist wirklich nicht ganz so einfach, weil wenn Menschen das in ihrer DNA haben, dann ist es im Mannschaftssport Ja, absolut nicht hilfreich. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Handballkarriere so einen richtigen Ego-Zocker könnte ich jetzt gar keinen benennen. Ja, es ist so, dass die Menschen natürlich auch auf ihr persönliches Fortkommen fokussiert sind. Das ist ja auch verständlich. Aber grundsätzlich, glaube ich, weiß jeder ganz genau, dass er nur in der Mannschaft was werden kann. Und von daher, ich würde jetzt mal sagen, das muss man einfach muss ihm ganz klar sagen, Mannschaft steht im Vordergrund. Ich hätte da jetzt kein so großes Patentrezept, aber ein Ego-Zocker hätte bei mir keinen Spaß. Und dann wird er das schon ganz schnell merken, weil da bin ich ziemlich hart. Ich mag das nicht so sehr. Aber im Handball gibt es das auch nicht so, Jens. Das müsste, weißt du, wenn du schon mal Handball anfängst, wenn du ein Handballer bist und dieser Gemeinschaft bist, dann willst du auch danach in der Kabine deinen Stellenwert haben und nicht nur so, ich bin alleine und ich bin hier der Superheld. Gibt es bei uns relativ selten. Martin, vielleicht hast du da eine andere Sicht.
Nee, ich kann das eigentlich schon bestätigen, dass so, ja, ganz starke egoistische Persönlichkeiten keinen Platz haben im Teamsport. Generell glaube ich nicht. Wichtig ist schon, dass die Jungs ihre Ziele haben, ihre eigenen Ziele, dass die auch ihre Tore im Spiel machen wollen, ganz klar. Aber das darf halt nicht dazu führen, dass sie, ja, einen Ball alleine brauchen dann im Spiel. So weit darf es nicht gehen und ansonsten muss halt ein Trainer dafür dann eingreifen, das ist auch sein Job, dass er alles unter einen Hut bringt, dass man schafft halt dass sie sich praktisch in den Dienst der Mannschaft stellen und dann eben die Teamziele, die man sich gemeinsam auch steckt, dass die halt den persönlichen Zielen untergeordnet werden. Das ist schon mal ein ganz wichtiges, eine wichtige Eigenschaft, wo ich auch sehr viel Wert lege, auch in den Gesprächen mit meinen Spielern, wo ich denen das versuche beizubringen, dass halt, wie gesagt, nur der Teamerfolg schlussendlich zählt, und wenn wir als Team erfolgreich sind, dann profitiert auch jeder Einzelne davon.
So sieht's aus.
Und nochmal zurück zu Tim Gömmel, das große Talent auf Rechtsaußen beim HCE. Martin, den hast du jetzt im Lehrgang in Kienbaum gehabt und auch bei den beiden Testspielen gegen Polen. Was hat Schwalbe da für eine Rakete auf Rechtsaußen?
Ja, da hat er wirklich eine Rakete, kann man nicht anders sagen. Also der Tim zeigt besonders seine Angriffsqualitäten aus. Zum einen hat er ein sehr gutes Gefühl für Tempo-Gegenstoßspiel. Also so das Einleiten, wann er zum Tempo-Gegenspiel starten muss und darf. Zum einen, dann hat er eine unglaubliche Sprungkraft, hat Wurfvarianten, wie man es in dem Alter wirklich selten sieht, muss ich sagen, und das zeichnet ihn besonders aus. Wo er noch Potenziale hat, das sehe ich bei ihm im Abwehrspiel, wo er sicherlich noch zulegen kann. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit auch. Wenn er seine Erfahrung jetzt auf allerhöchster Ebene in der Bundesliga machen kann, dass er das auch relativ schnell lernen wird. Und dann können wir, glaube ich, uns schon über einen tollen, hoffentlich künftigen, Nationalspieler freuen.
Darf ich noch was ergänzend dazu sagen, weil das gerade so schön reinpasst? Ein Fun Fact: Tim Gömmel spielt rechts außen, Linkshänder, unglaubliches Gefühl, wirft wirklich alle Variationen, oder Martin? Ich darf jetzt nicht, also kann wirklich alles. Und ist reiner Rechtshänder, komplett Rechtshänder. Sein Papa ist ehemaliger Handballer, hat zu ihm gesagt, du wirfst mit links. Hat er gesagt, okay, Papa, mache ich. Und wirft aus diesem Grund mit links. Das habe ich noch nie gehört vorher, dass sowas geht. Es ist reiner, ich habe zu ihm gesagt, Tim, Mensch, geil und so, super. Links, er sagt, du Trainer, ich bin reiner Rechtshänder. Ey, was Quatsch, wie du bist reiner Rechtshänder? Sagt er, ja, ich bin komplett rechts, ich mache alles mit rechts. Nur mein Papa hat gesagt, ach, ich weiß, Linkshänder gibt es nicht so viel, probier mal, mach mal. Und seitdem spielt er mit links Handball. Dass sowas so erfolgreich sein kann, irre, hast du das gewusst?
Nein, das wusste ich nicht, das höre ich zum ersten Mal, aber finde ich
Ja.
auch erstaunlich, dass sowas überhaupt funktioniert. Wir haben
Also, das
Jugendspieler
habe
als
ich in der
Spielplatzierer.
gesamten Geschichte des Handballs noch nie gehört, dass das so oft so, dass vielleicht sage ich mal, dass mal einer mit links dann werfen kann, so ein bisschen und so, ja, okay. Aber der wirft ja, als wenn er das Gefühl gepachtet hätte in der linken Hand. Irre, oder? Ja, vielleicht hat er mich auch veräppelt. Nein, war nur Spaß. Hat er hoffentlich nicht, nein. Hat er nicht? Also, ich weiß, dass das stimmt. Also, das ist so. Der ist wirklich reiner Rechtshänder.
Also ich habe schon mal Leute getroffen, da hatte ich das Gefühl, dass der Arm an der falschen Seite angeschraubt ist, aber so auch noch nicht.
Genau. Nein, aber man muss sich mal Handball spielen. Ich möchte gerne, dass alle Leute, die uns zuhören und so, mal den Tim Gömmel sich mal anschauen. Ja, er hat jetzt schon ein paar Tore in der Bundesliga gemacht. Was er mit seinem Handgelenk alles anstellen kann, mit seinem Talent machen kann, das ist wirklich macht Spaß zuzuschauen. Und dann zu wissen, dass er reiner Rechtshänder ist, ist es fast unglaublich, muss man wirklich
Hast du ihn
sagen.
denn schon mal auf links außen gestellt?
Der ist jetzt, der wirft mit links. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, muss ich ihn nachher mal fragen
Mach mal.
im
Stell
Training,
ihn mal
ob er
auf
denn mit
links
rechts
außen.
überhaupt noch werfen kann. Ja,
Ja.
da habe ich jetzt noch gar nicht drauf geachtet.
Das wäre auch interessant auf jeden Fall. Ich würde
Genau.
gerne einmal die Brücke schlagen zu unserem heutigen Partner Harting. Martin, und da habt ihr eine bestimmte Verbindung. Einmal Stichwort noch Vorbereitung auf die WM 23. Ne? Da wart ihr in der Nähe und habt auch euch mal vor Ort ein Bild gemacht. Kannst du mal ein bisschen erzählen von den Erlebnissen?
Also uns verbindet mit Harding schon was Besonderes. Ich denke, das ist mehr als so das reine Sponsoring, wie man es üblich kennt. Also wir haben da schon immer wieder Austausch auch untereinander. Das sind sehr nette Leute, die Hardings und die Mitarbeiter. Und deshalb kam damals die Anfrage, ob wir nicht Interesse hätten, mal bei Harding vorbeizuschauen mit unserer Mannschaft. Und da musste ich eigentlich gar nicht lange überlegen. Wir haben dann unser Trainingslager in Barsinghausen in der Nähe von Hannover aufgeschlagen. Und sind dann in der Vorbereitungswoche auf die Weltmeisterschaft im letzten Jahr sind wir dann mit einem Bus zu Harding gefahren und dann haben wir das Harding Ausbildungszentrum besucht. Das war auch für unsere Jungs ein ganz toller Einblick, den wir da bekommen haben, weil schlussendlich müssen die sich ja auch Gedanken machen über ihre duale Karriere, dass das Leben nicht nur aus Handball besteht, sondern es nach dem Handball auch noch was anderes gibt. Und da haben sie sicherlich auch schon viele Eindrücke gewinnen können, was man so tun und lassen kann nach der Karriere. Also das war für uns eine ganz tolle ja, Zusammenkunft mit Harding damals und hat wirklich Spaß gemacht.
Also ein gutes Omen damals sozusagen hat vielleicht einen der Grundsteine gelegt für den WM-Titel. Und Harting ist ja seit 2018 Sponsor des DHB und das Engagement beschränkt sich eben nicht nur auf den Spitzensport, sondern auch da, wo das Scheinwerferlicht in der Regel nicht so hinfällt, ist Harting zur Stelle, zum Beispiel in der Glücksliga. Stichwort Inklusion. Eine Initiative, die wir von Erste Sieben unheimlich toll und wichtig finden. Und deshalb bitten wir jetzt die beiden Hauptdarsteller mit ins Boot, Maria Raun-Jörgensen und Andreas Stolle.
Hallo.
Hallo Maria.
Hallihallo.
Und
Herzlich
hallo,
willkommen.
lieber Andreas. Der Martin Heuberger hat eben gerade von einer Glücksgeneration gesprochen, der Schwalbe angehört hat. Ihr kümmert euch um die Glücksliga, Maria. Vielleicht für die, die von der Glücksliga noch nichts gehört haben, erzähl uns doch bitte einmal, was dahinter steckt.
Ist ja eigentlich ganz simpel. Es sind Kinder, die in einer normalen Handballmannschaft nicht spielen können. Also es sind Kinder mit Einschränkungen, die bei uns einmal die Woche trainieren in den jeweiligen Vereinen und dann sozusagen in der Glücksliga spielen. Da treffen wir uns dann einmal im Jahr, alle Mannschaften in Deutschland, um Handball zu spielen.
Und das sind Kinder mit und ohne Beeinträchtigung.
Es sind Kinder nur mit Beeinträchtigungen, also klar, Geschwisterkinder oder die sich nicht wohlfühlen in einer normalen Mannschaft, sind natürlich auch herzlich willkommen und machen mit. Aber hauptsächlich sind es Kinder mit Diagnosen, mit Down-Syndrom, mit Autismus, mit FAS und so weiter.
Und wie ist das entstanden?
Es ist entstanden, also ich komme ja aus Dänemark und in Dänemark gab es eine Fernsehsendung darüber und die habe ich geguckt und habe dann gedacht, das kann man ja in Deutschland eigentlich auch machen. Wir haben ein Freundespaar, die haben ein Kind mit Down-Syndrom bekommen und ihn hatte ich mit zum Mini-Training. Und das war eine absolute Katastrophe. Also er hat nicht mitgemacht und die anderen Kinder haben dann auch nicht mehr mitgemacht und die Eltern haben sich aufgeregt, warum die jetzt nicht trainieren, sondern nur das Kind so guckt und das ist also total schief gegangen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gefragt, ob die Interesse hatten, sowas zu machen. Also mit mir quasi eine Mannschaft zu gründen, zum Training zu kommen, vielleicht ein bisschen Werbung zu machen in deren Spielgruppen, in deren Klassen. Dann habe ich mich hingesetzt und habe Andreas, was auch Vorstand ist von Mama Wassersuffnen und die beiden anderen geschrieben, ich brauche einen Termin mit euch und am besten morgen, weil ich habe da eine Idee. Und habe eine fünfseitige PowerPoint gemacht und bin dann dahin und habe gesagt, ich brauche eine Hallenzeit, ich würde gerne das hier machen. Wäre das okay? Und dann hat es eigentlich angefangen in Bassersufflen mit 5 Kindern und jetzt habe ich 35.
Boah, das
Und
ist ja
da
geil.
blieb Andreas dann nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, Maria, mache ich. Oder,
Ja,
Andreas?
man kann doch auch nicht anders sagen.
Ja, genau so ist das. Also ich habe mir schon länger darüber Gedanken gemacht, wie kann man auch der Gesellschaft so ein bisschen was zurückgeben. Ne? Ich habe auch immer Glück gehabt im Leben, ob das mit Schule, Ausbildung, Familie, Beruf war. Und beim Handball habe ich es dann auch nicht ganz so weit gebracht. Habe zwar ein paar Erstligaspiele in der damaligen DDR gemacht, aber dann war auch Ende nach der Wende. Und als Maria dann auf uns zukam mit ihrer Präsentation, ja, da war ich sofort geflasht. Ne? Habe gesagt, Mensch, du kannst in deinem Hobby wirklich was Gutes tun. Und habe dann sofort gesagt, ich kümmere mich darum und helfe dir bei der Angelegenheit. Und jeder weiß auch, der am Vereinssport unterwegs ist, Hallenzeiten ist eine Katastrophe, sind immer zu wenig da. Und von da habe ich mich da mit in die Bresche geschlagen. Und wir haben einen Termin mit dem Bürgermeister gemacht, der hat sich sofort drum gekümmert. Und ich würde mal sagen, in Rekordzeit von 3 Monaten, da waren auch noch die Sommerferien zwischen, haben wir dann im Herbst wirklich mit dem Training angefangen. Und ja, das Ergebnis sowohl in Bad Salzuflen als auch deutschlandweit sieht man jetzt.
Wie weit ist es denn gestreut, das Ergebnis? Bisschen detaillierter, weil ich finde es so unglaublich spannend, weil man braucht ja so viel Motivation und man braucht ja auch so viele Menschen dazu. Das ist ja eine große Verantwortung, die ihr auch übernehmt in so einer Trainingshalle. Du hast gerade eben gesagt, Maria, 35 Kinder. Das ist
Ja.
ja, das kannst du doch niemals alleine oder ihr könnt doch das nicht allein zu zweit stemmen, oder? Da braucht ihr ja ganz viele um euch herum.
Ja, ich habe vorher Trainer gefragt, ob die sich vorstellen können, jeden Samstagmorgen um 9 Uhr in die Halle zu stehen.
Das ist eure Trainingszeit, Samstag
Das
morgens um
ist
9.
unsere Trainingszeit, samstags morgens um 9 Uhr. Und finde da mal Leute, die das cool finden, samstags morgens in der Halle zu stehen. Ich trainiere zusätzlich noch eine A-Jugend, und habe da mal rumgefragt, ob die nicht Lust hatten. Und habe dann da zwei, drei Leute gefunden. Meine Schwägerin habe ich gefragt. Die hat dann ihren Cousin gefragt und dann spricht das sich so rum. Und jetzt haben wir einen Trainerpool von 8 Leuten, wo 6 immer da sein müssen. Und dann kann man reinfragen, wenn jemand zum Beispiel ausfällt. Und die Eltern müssen immer dabei sein, falls was ist. Weil wir sind ja keine so Spezialisten auf den verschiedenen Diagnosen und da kann ja immer mal was passieren. Und daher gucken die Eltern das Training zu.
Ja, klar, natürlich. Aber
Aber
trotzdem, das ist ja schon eine große Verantwortung, die ihr da tragt. Respekt.
ja, genau. Und du hattest ja gefragt, welche Reichweite das ist. Also wir haben jetzt seit letzter Woche 32 Mannschaften in Deutschland. Also die Initiative geht ja inzwischen weit über Nordrhein-Westfalen hinaus. Also wir haben Mannschaften in Bayern, wir haben Mannschaften in Sachsen im Norden und seit letzter Woche sind es wirklich 32 Mannschaften. Ja, das bindet natürlich Personal und jede Mannschaft hat dann zwischen, ja, ich sag mal, 5 und 10 Trainer, Trainerinnen, die dort unterstützen. Und letztendlich ging es aber auch nur darum, diese Menschen zu aktivieren. Also wir glauben schon, dass es genug auch junge Leute gibt, die sich hier in die Bresche schmeißen und helfen einfach und was Gutes tun. Und wir haben gesehen, okay, da ist eine Glücksliga unterwegs und die Idee dahinter, die finden wir super toll, rufen an, machen den Kontakt, schauen sich ein Training an. Und dann ist relativ schnell auch der Funke übergesprungen und in den Verein wird dann selbst die Verantwortung übernommen und es wird eine Trainingsgruppe eröffnet und dann geht's los. Und erstaunlicherweise ist es jetzt schon oftmals so, dass nicht nur 5 Kinder beim ersten Training sind, sondern wir hatten vor 3 Wochen eine Mannschaft, die neu hinzugekommen ist, die hatten beim ersten Training über 15 Kinder. So, das heißt, diese Kommunikation, die wir jetzt seit dann fast 3 Jahren streuen, hat dazu geführt, dass wir auch in der Handballbranche bekannt sind bei den Vereinen. Jeder weiß, was auf ihn zukommt. Eigentlich schon das Angebot wahrgenommen wird und dann viele Eltern schon zum ersten Training ihre Kinder dahin schicken.
Und was ist das Ziel?
Ja, also Ziel, klar, wir Deutschen brauchen immer irgendwelche Ziele und wir brauchen Zahlen. Und das unterscheidet uns so ein bisschen, sagen wir, von den Skandinaviern. Also von daher, ich bin auch wahnsinnig begeistert gewesen über die Initiative von Maria als denen, weil die viel lockerer mit dem Thema umgehen, ne? Wir müssen im Prinzip vorher immer alles genau geplant haben und wie viel Trainer, welche Ausbildung müssen die haben und wie ist es denn mit Schiedsrichter? Also das sind die Fragen, mit denen man sich wirklich am Anfang auseinandersetzen musste. Und Maria sagt, ja, hier Trainingszeit her und ich will jetzt loslegen. Und genauso ist es auch. Also da ist die Hemmschwelle einfach sehr hoch und wir versuchen die mit unserer Kommunikation einfach zu senken, um hier noch viele Vereine und auch Menschen zu begeistern, einfach hier mitzumachen. Und das Ziel, also in Dänemark gibt es, glaube ich, 70 Vereine bzw. Mannschaften dort in der Lücke-Liga. Und dadurch, dass wir, ich glaube, 4200 Handballvereine in Deutschland haben, haben wir das mal hochgerechnet. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass es irgendwann mal 300 Mannschaften sein werden, die sich dieser Initiative anschließen. Ich sag mal, wenn es nachher nur 150 sind, da sind wir genauso froh. Also wichtig für uns ist, hier ein Angebot zu geben für Kinder mit Behinderungen, die ansonsten nicht in den Mannschaftssport kommen. Und aber ich denke, 300 in 10 bis 15 Jahren ist durchaus möglich.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Vereinsvertreter uns zuhört und sich denkt, boah, Mensch, das nehme ich jetzt mal als Anstoß, das mal zu checken bei uns im Verein, in der Kommune, in der Gemeinde, ob das nicht auch für uns möglich wäre. Und ich nehme mal an, der könnte sich dann bei Fragen sicherlich an euch wenden, oder? Wie man da die ersten Hürden überwindet?
Genau, also klassischerweise bekommen wir Mails oder Anrufe. Unsere Internetseite ist inzwischen auch ganz gut und auch barrierefrei, wie es sich gehört in dem Zusammenhang. Und wir bekommen dann eine Mail oder einen Anruf. Wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Maria im sportlichen Bereich, ich dann im organisatorischen Bereich. Weil auch da immer auch Fragen kommen, ja, wie sollen wir das finanzieren? Und jeder weiß, gerade im Breitensport, jeder Verein ist klamm. So, und wenn man jetzt eine weitere Mannschaft gründen möchte, da gibt es immer ja viele Hemmnisse. Ja, die sagen, Mensch, wir können doch kaum unsere weibliche D-Jugend oder männliche D-Jugend hier bespaßen. Wie sollen wir das jetzt noch mit einer Mannschaft machen, mit behinderten Kindern? Aber es ist ja auch so, dass wir durchaus dann in der Wirtschaft Türen öffnen, um das Ganze dann auch finanziell zu unterstützen. Ne? Also da geht es wirklich um eine Starthilfe. So, und von daher ist wirklich immens wichtig, da Partner an der Seite zu haben. Da kümmert sich dann jeder Verein selbstständig drum. Wir haben sehr gute Erfahrungen hier in Bad Salzuflen gemacht. Aber eben auch die Idee der Glücksliga übergreifend zu transportieren. Da haben wir auch inzwischen wirklich starke Partner, die uns da unterstützen.
Engagierte Partner wie zum Beispiel Harting.
Weil natürlich kostet das irgendwo am Ende des Tages Geld. Und den Glücksliga Cup, den wir einmal im Jahr, jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal durchgeführt haben, kostet natürlich auch eine Stange Geld. Aber wenn man das Ergebnis sieht während des Turniers oder am Ende des Tages, wie glücklich die Kinder sind, dass sie wahrgenommen werden, dass sie Teil der großen Handballwelt sind, dann ist da jeder Euro wirklich gut investiert und wir tun da wirklich was richtig, richtig Gutes.
Glücksliga.
Darf ich noch einen?
Nee, warte, lass mich bitte einmal kurz die Website nennen, Schwalbe.
Ja,
Glücksliga.com, Glücksliga mit UE, wie sich das
wichtig gehört. Wichtig, Schwalbe. Melden, genau.
Schwalbe, du.
Maria, noch eine Frage, rein zum Sportlichen. Du hast gerade eben gesagt, das erste Mal war schwierig. Wie sind die Entwicklung der Kinder dann? Wie werden die da rangeführt? Wie erleben die das? Das heißt, man muss sich das so vorstellen, sie kommen erstmal in die Halle und haben ja wahrscheinlich nicht so viele Berührungspunkte mit Handball, nehme ich mal an, oder? Und dann kriegen sie einen Ball in die Hand und dann wird das erklärt. Dann ist da sofort der Spaß da oder dauert das ein bisschen oder habt ihr da Konzepte dafür?
Es ist natürlich, also jedes Kind ist ja unterschiedlich und jedes Kind geht da verschieden mit um, wenn man so eine große Halle sehen einfach. Wir haben eigentlich bei uns immer den gleichen Ablauf. Also wir fangen immer mit einem Kreis an, wo jeder immer seinen Namen und sein Alter sagt oder wenn die noch was auf dem Herzen haben, das kann auch ein bisschen dauern. Und dann machen wir so eine Art Stopptanz mit Ringe, dass wenn die Musik aus ist, dass man dann in einen Ring steigen muss. Und dann haben wir eigentlich schon die Kinder gecatcht, weil dann ist es nicht unbedingt direkt, hier hast du einen Ball und mit dem musst du jetzt das Tor treffen oder den nächsten anspielen oder. Also wir fangen ganz langsam an ohne Ball und dann steigen wir langsam um ins Stationstraining oder wir teilen die auf in groß und klein, dass die Größeren vielleicht schon eine Art Parteiball schon spielen kann und die Kleineren erstmal prellen müssen und dann am Ende spielen wir, also Handball. Klar, das ist nicht dieses klassische Handball, was man jetzt kennt. Und ich glaube, dass ein Kind hat mir mal gesagt, da haben die Handball im Fernseher gesehen und dann haben die gesagt, die spielen gar nicht so wie wir. Das ist nicht Handball. Ja, also wir spielen halt ein bisschen anders. Also, aber es sieht aus wie Handball und die Kinder haben Spaß. Und klar haben wir auch Kinder, die möchten lieber eine Stunde lang den Basketballkorb treffen. Denn es ist aber auch okay. Oder einer wollte gerne den Tanz von ihrer Schule aufführen. Ja, dann ist es auch okay. Aber das geht uns eigentlich mehr darum, dass die bei uns Spaß haben, dass sie sich bewegen und dass sie Handball spielen lernen. Aber wir sehen ja nicht diese Entwicklung, dass, wie wir jetzt bei der A-Jugend jetzt sagen, jetzt müssen wir fangen, werfen, Spielzüge. Nein, wir müssen gucken, dass die laufen, dass die sich bewegen, dass die das Tor treffen und dass die Freundschaften schließen. Ja, eher so,
Ist
also
das
so wie ein Mini-Training.
nicht auch bei euch dann so ein Lerneffekt, dass man sagt, man kann das auch ein bisschen anders strukturieren, so ein Training, und muss nicht immer dieses zielorientierte unbedingt, sondern muss da auch mal andere Wege gehen? Das hört sich für mich sehr, sehr spektakulär an. Wenn dann einfach ein Kind sagt, ich muss den Tanz aus meiner Schule vorführen, da kann ja schon sein, dass die Ziele der Trainer dann mal kurz ins Wanken geraten.
Ja, also wir hatten eigentlich am Anfang vorgenommen, dass wir mit den Trainern kurz besprechen, was machen wir heute. Das haben wir, glaube ich, zweimal gemacht und dann haben wir es wieder gelassen, weil das manchmal sind die dann, machen wir ein Aufwärmspiel nach dem Ringetanz und dann sind die so kaputt, dass man nichts mehr anfangen kann. Und es ist auch eine totale Umstellung, also weil ich komme ja auch jetzt vom Leistungssport und wir müssen gewinnen und man muss Spieler ausbilden. Und hattet ihr mir vor 5 Jahren gefragt, dass ich jetzt klatsche, weil der Ball in ausgeht, hattet ihr bestimmt gedacht, nee, nie im Leben. Und jetzt ist es irgendwie so, Samstagmorgen ist irgendwie der schönste Trainingseinheit, den wir haben. Das kann man gar nicht beschreiben, weil da kommt so viel zurück, was man im Alltag sonst nicht von den Eltern zurückbekommen oder von den Kindern. Die haben so viel Spaß, man sieht denen das ins Gesicht an. Und dann irgendwann ist es mir dann auch egal, ob sie jetzt den Tanz macht oder die nur Basketball spielen, weil die dabei bleiben, diese 1 Stunde, manchmal auch 1 Stunde 10, die lernen richtig viel und die sind vielleicht die, die dann nächste Woche dann nicht mitmachen und dann tauscht das immer. Also wir haben nicht immer 35 Kinder da, wir haben vielleicht 20 und wenn 15 mitmachen, ist es super. Aber so haben die sich dann wenigstens 1 Stunde bewegt, was die vorher nicht hatten.
Ich würde gerne Martin Heuberger noch einmal mit reinnehmen. Martin, deine Frau beschäftigt sich ja beruflich ganz intensiv mit autistischen Kindern. Insofern sind natürlich Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung bei euch ja Teil des Alltags. Warum eignet sich denn der Handball aus deiner Sicht besonders gut, behinderte Kinder sozusagen in Bewegung zu bringen?
Also ich glaube, der Handballsport insgesamt, es geht ja gar nicht so sehr darum, jetzt das Handballspiel an sich zu lernen. Das hat ja Maria jetzt gerade auch verdeutlicht, dass da mehr darum geht, einfach den Spaß miteinander zu haben, zu fördern und über auch andere Spielformen, um dann vielleicht irgendwann mal dem Handball näher zu kommen. Aber also ja, wie du schon gesagt hast, meine Frau arbeitet an einer körperlich-geistig behinderten Schule mit also Kindern halt, die auch unter anderem Autismus haben. Und ich bekomme dann schon über viele Gespräche immer mal wieder auch von meiner Frau mit, was es heißt, und mit solchen Kindern dann zu arbeiten in der Schule oder dann auch eben in so einem Training, wie ihr das dann eurem Samstagmorgen um 9 Uhr macht. Deshalb größten Respekt vor eurer Arbeit, muss ich sagen, ziehe ich meinen Hut. Aber ich kann das auch bestätigen, was Maria gesagt hat. Das sagt meine Frau auch immer wieder. Sie bekommt so viel Dinge zurück von den Kindern gespiegelt. Das kannst du mit nichts aufwiegen. Und deshalb macht es ihr Freude in der Schule. Und so ähnlich kann ich mir das bei euch auch vorstellen, Maria, dass es für euch das beste Training ist, neben deiner A-Jugend, dass du mit diesen körperlichen Handicaps der Kinder gut umgehen kannst. Und du daran einfach deine Freude hast, weil du auch, wie gesagt, auch sehr viel zurückbekommst. Und wie gesagt, ich ziehe meinen Hut und habe größten Respekt vor solchen Leuten, weil die machen das alles in Ehrenamt und dann am Samstagmorgen um 9 noch. Also da muss man schon gutes Selbstbewusstsein auch haben, um sowas dann zu machen.
Können wir alle unterstreichen.
Darf ich noch einen Aspekt von Schwalbe vielleicht nochmal aufnehmen? Also er hat gesagt, so das Thema Ziele für Trainer, für die Kinder, ne, wo ist da im Prinzip das Konzept hinter? und lernen wir dabei. Also das ist natürlich vom ersten Tag an ein absoluter Lerneffekt, ich glaube für alle, weil es dieses Angebot nicht gegeben hat. Und wir müssen in unserer Leistungsorientierung so ein bisschen zurückschrauben. Ne? Also wir haben alle oftmals auch Probleme mit dem Leistungsdruck, der uns überall erreicht. Und Ziel ist es ja hier in der Glücksliga, dass es wirklich komplett ohne Leistungsdruck geht. Also die Spiele werden, das werden Tore geworfen, jeder feiert ein Tor, eine Abwehraktion auch vom Gegner. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und ganz witzig ist immer, wenn die Kinder dann nach dem Spiel fragen, ja, und wie war das Ergebnis? Dann sagen wir unentschieden. Und dann ist das für die auch okay. Und da wird nicht weiter hinterfragt. Also hier geht es wirklich bewusst darum, dass die Kinder sich bewegen. Und ein Aspekt, der inzwischen für mich besonders wichtig ist, die Persönlichkeitsentwicklung. Also beim ersten Training, was Maria da durchgeführt hat in Salzuflen, haben die Kinder alle auf den Boden geguckt, so kleines Mäuschen, und konnten ihren Namen nicht sagen oder haben sich nicht getraut, den Namen zu sagen. Inzwischen ist es so, dass die feixen, die machen Witze, die singen und die sind so aufgeweckt. Und das hätte ich vorher nicht für möglich gehalten, dass man innerhalb so kurzer Zeit wirklich den Charakter dieser Kinder soweit entwickelt, und wir dürfen uns nichts vormachen. Mit 18 müssen viele der Kinder auch auf eigenen Beinen stehen. Das heißt, der größte Aspekt hier ist aus unserer Sicht auch die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder, dass wir die halt besser aufs kommende Leben vorbereiten.
Habt ihr Altersbeschränkungen bei den Kindern?
Oh, das ist immer so schwierig, weil als ich die Idee hatte, habe ich gesagt, wir machen eine Mannschaft von 6 bis 16. Ja, und dann kam der erste 5-Jährige und hat gefragt, kann ich nicht auch mitmachen? Und ja, natürlich kannst du mitmachen. Und dann werden die ja auch älter. Und jetzt habe ich von 5 bis 21. Weil man schickt die ja, also man natürlich kann die ja auch nicht wegschicken.
Natürlich nicht. Klar, kann man verstehen.
Ja. Mir ist noch eine aktuelle Meldung in die Finger gekommen. Und zwar hat das mit Erlangen zu tun. Schwalbe, da bist du gefragt. Und zwar im nächsten Jahr finden die Special Olympics Landesspiele Bayerns in Erlangen statt. Also da wirst du dann dich im nächsten Jahr auch mal kümmern dürfen.
Ja, da werde ich auf jeden Fall Präsenz zeigen. Daran gehe ich mal stark aus. Freue ich mich schon drauf. Vor allem jetzt noch, wenn ich noch ein bisschen mehr Hintergrund habe, finde ich das umso schöner. Ganz wichtig. Und ich finde es vor allen Dingen auch wichtig, dass die Kinder sich ganz toll entwickeln, aber ich glaube auch, wir Erwachsenen können da unglaublich viel davon lernen. Ich glaube, wenn ich das so höre, das tut den Menschen ja auch gut, so etwas mal zu sehen und zu erfahren, dass es andere Wege gibt im Leben und dass man auch über andere Wege glücklich sein kann oder seine persönlichen Erfolge feiern kann. Und von daher ist sowas natürlich auch wichtig, dass viele Menschen sich das anschauen, die Teilnehmer unterstützen. Und das wird in Erlangen gegeben sein. Erlangen ist eine sehr junge, innovative Stadt. Da bin ich überzeugt, dass da viel passiert.
Ich kann das unterstreichen auf jeden Fall. Ich war im letzten Jahr beruflich bei den Special Olympics in Berlin und das war so eine Wohltat. Und ich bin irgendwie mit dem Gedanken nach Hause gefahren, die Welt ist doch gar nicht so schlecht, wie ich manchmal denke, weil es da so friedlich und so fröhlich und so ohne Vorbehalte irgendwie zugeht, das Miteinander und die Kommunikation. Das war so schön und das wirst du dann bestimmt da bei den Special Olympics in Erlangen ganz genauso. Andreas, eigentlich heißt es ja 3 Wünsche frei. Heute am Schluss der ersten 7 gibt es einen Wunsch frei. Und wie lautet der?
Ja, den kann man gar nicht so formulieren. Letztendlich muss ich auch lernen, dass wir mehr über den Tellerrand hinausschauen müssen. Ne? Und ich sag mal, wenn nicht wir Handballer, wer soll das dann machen? Also wir haben auch Kontakt zu anderen Sportarten geknüpft und auch die Erlebnisse der Eltern gehört und sagen wir, also wir Handballer sind wirklich prädestiniert dafür, auch uns um Menschen zu kümmern, die es vielleicht nicht so gut haben und nicht so leistungsfähig sind. Und von daher denke ich, wenn wir alle Augen und Ohren offen halten, da helfen, wo zu helfen gilt und auch akzeptieren, das, was am Rande der Gesellschaft da ist, ich glaube, dann kommen wir ganz schnell auch einen Schritt weiter. Natürlich können wir damit nicht alle Probleme lösen und schon gar keine gesellschaftlichen. Aber wie Schwalbe ja auch sagte, man kann da froh und glücklich drüber sein, wenn man sowas sieht. Und hier kommt der Spaß nicht zu kurz, hier kommt das Glück damit nicht zu kurz und von daher alle ein bisschen lockerer sein, so wie Skandinavier und Maria uns auch vormachen. Ne?
Das haben wir schon so häufig gehabt in diesem Podcast, ne, dass wir so viel lernen können von den Skandinaviern vielleicht. Aber ihr habt einen großen Schritt gemacht und euch davon inspirieren lassen. Dafür gebührt euch wirklich der größte Respekt von uns allen, glaube ich, von den doppelten Martins und von mir.
Und wir werden euch weiter begleiten mit der ersten 7. Ja, also weil das, wir finden das wirklich sehr, sehr spektakulär. Und es ist so ein ganz anderer Aspekt unserer Gesellschaft. Und ich bin voll bei euch, aber ich glaube, mit Eigeninitiative kann man die Gesellschaft verändern. Und als Mannschaftssportler so etwas zu unternehmen, ich glaube schon, dass man da die Gesellschaft ein Stück weit auch besser machen kann. Davon bin ich überzeugt.
Glücksliga.com. Wir danken euch ganz herzlich, liebe Maria und lieber Andreas, für die Einblicke und wünschen euch alles Gute. Drücken die Daumen. Vielen Dank und schöne Grüße nach Bad Salzuflen.
Jo,
tschüss. Gute euch.
Tschüss. Lieber Martin Heuberger, genauso war es mit dir ein großes Vergnügen. Haben viel erfahren über das Thema Ausbildung und Young Talents. Zu denen zählen wir nicht mehr. Aber ihr habt mit denen zu tun. Schwalbe wägt ab. Bin ich mit, wie viel ist es, 61 noch ein Young Talent? Im erweiterten Kreis, sagen wir so.
Kommt doch an, was du machst. Wenn du Boule spielst zum Beispiel in Frankreich am Mittelmeer, die sind alle 75 im Schnitt, da bist du noch ein junges Talent.
Stimmt, da bist du ein Jungspund.
Da bist du ein Jungspund. Da musst du noch die Getränke holen.
Dann herzlichen Dank an unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Grüße gehen raus, Schwalbe. Und wir machen noch die rote Schleife dran. Was ist dir hängen geblieben von heute?
Hatte ich jetzt gar nicht so sehr in einem Satz zusammenfassen. Also wirklich ganz, ganz viel. Zum einen natürlich, fangen wir mal an mit dem Anfang. Martin, ganz spannend, wie er das so sieht, wie die Aufgabe des DHB ist, die Jugend zu formen. Ich finde, es ist genau der richtige Weg. Auch mal da großes Kompliment. Und was wir für Erfolge haben. Und da ist der Handball nach vielen, vielen Jahren, in denen es natürlich auch nicht so toll lief, jetzt in den letzten 6, 8 Jahren wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Also hervorragend.
Auch, dass das Thema Individualität eine große Rolle spielt.
Das meinte ich so. Weil nicht nur der Mannschaftserfolg, obwohl der natürlich dann auch da ist. Das ist klar, der bedingt sich ja irgendwie auch. Aber grundsätzlich geht es ja darum, wir sind wieder in der Lage, gute Spieler heranzuführen. Das haben ja viele Nationen uns vorgemacht, wie zum Beispiel, wir haben immer nach Frankreich rüber geguckt. Ja, da kamen auf einmal Spieler, die waren mit 20, 21, 22 schon komplette Handballer. Da waren wir noch weit davon entfernt. Jetzt mittlerweile haben wir auch solche Spieler, die schon sehr, sehr früh, sehr weit sind. Also wirklich toll. Und dann natürlich die Glücksliga. Also das ist schon ein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen, was wir da alles so erfahren haben, wie die Kinder sich weiterentwickeln. Ich finde es auch ganz spektakulär für die Erwachsenen, die das machen, denn ich glaube, da kriegt man in sein Leben noch einen ganz anderen Aspekt rein, den man normalerweise nicht so erfährt. Und es macht einen persönlich, glaube ich, auch glücklicher. Also das ist eine rundum Glücksliga.
Ja, und dabei strahlt der Schwalbe.
Ja, ich finde ich gut,
er
sowas.
Das sagt, das
ja,
kann ich denen gut. sagen, die ihn jetzt gerade nicht sehen können. Das sind ja die meisten. Und dann fragen sich natürlich noch einige, Mann, was war denn nochmal mit dem HCR lang? Ja, die haben gewonnen gegen Potsdam. Und jetzt muss es doch langsam mal wieder hakelig und spannend werden. Ja, genau, die nächsten 4 Wochen, Schwalbe. Zu Hause gegen Wetzlar und dann gegen den HSV, gegen Göppingen, gegen Bietigheim. Also alle, die kurz vor euch stehen und ihr wollt Punkte einsammeln. Welche Bedeutung haben die nächsten 4 Wochen?
Also wir haben das für uns so gesagt, wenn wir da nicht 8 Punkte kriegen, dann hören wir auf, Handball zu spielen.
Ja, genau.
Wolltest du das hören?
Alles klar, wieder hören.
Ja, das ist so eine typisch deutsche Frage. Wir hatten gerade die skandinavische Mentalität. Und die würde ich da gerne ein bisschen mit reinbringen. Lass uns doch erstmal spielen. Ja, es sind wichtige Spiele, aber es ist jetzt auch nicht, da hängt jetzt nicht unser Kopf dran, sondern wir wollen einfach gut Handball spielen. Und wir spielen am Sonntag zu Hause gegen Wetzlar. Das machen wir jetzt erstmal. Und dann ist egal, wie das Spiel ausgeht, wir werden die nächsten Spiele dann auch spielen. Und ich gehe davon aus, dass die Jungs gut vorbereitet sind. Und ich bereite mich gut drauf vor, kannst du sicher sein. Und dann werden wir schon unseren Spaß haben.
Also die Welt dreht sich weiter. Hausmeister Schwalb nimmt den Druck raus.
So sieht's aus, genau. Und die Klassenzimmer sind alle vorgewärmt und die Schüler können kommen. Läuft alles.
Das war die erste Sieben, Folge 27, präsentiert von der Harting Technologiegruppe. Grüße gehen raus an euch alle. Bleibt fröhlich und gesund und guckt rein bei glücksliga.com. Alles Gute, ciao.
Ja, tschüss, tschüss.
Erste Sieben. Ein Podcast der Erste Sieben Medienberatung und Content Production.